Ja, auch ich grüße alle ganz herzlich zu diesem Gottesdienst. Die Predigt heute ganz schonungslos und sie hat zum Thema, dass wir mit Halbheiten aufhören sollen, Halbherzigkeiten keinen Platz haben sollen, also schon ja ein bisschen starker Tobak. Vielleicht als Einstieg: die Olympiade ist im vollen Gange und was mich die letzte Woche besonders angesprochen hat, waren die Schwimmer und Schwimmerinnen, die Deutschen, die ja mit großen Erwartungen, Hoffnungen in ihre Wettkämpfe gegangen sind und leider hat sich das nicht so erfüllt, wie sie es sich gewünscht haben. Und dann nach den Rennen gab es immer wieder mal Interviews zu verfolgen, in denen dann Reporter schonungslos nachgehakt haben. Ich weiß nicht, ob der ein oder andere solch ein Interview mitbekommen hat. Da ging es dann um die Fragen, was war falsch in der Vorbereitung, woran hat es gelegen, da wurde gebohrt immer tiefer. Und das alles in einer sehr schonungslosen, offenen Art und Weise. Nun will ich einmal sagen, ich denke, und das wird auch der Tenor heute der Predigt sein, dass es richtig und gut ist, sich schonungslos zu hinterfragen. Aber ich denke, bei dem, wie es da bei diesen Sportlern gelaufen ist, da stören mich zweierlei Dinge. Das eine ist nämlich, dass die da gefragt haben, das waren ja dann auch sind zum Teil dann Reporter, die nun wirklich nicht diese Leistung hätten erbringen können. Also wenn sich so ein unsportlicher, sag ich mal, Reporter diese Fragen stellt, dann ist das doch etwas ganz anderes, als wenn das vielleicht jetzt einer wäre, von dem man sagen könnte, der hätte es besser machen können. Also das ist der eine Punkt, der mich an diesen Interviews gestört hat. Und der andere Punkt ist, dass das so öffentlich geschehen ist, ja. Also ich denke mal, sich schonungslos zu hinterfragen, ja, aber dass das vor einem Millionenpublikum geschieht, nein, das braucht nicht zu sein. Nun, wenn es heute darum geht, dass wir uns dieser Frage stellen, wie weit bin ich bereit, mich schonungslos zu hinterfragen, und zwar was mein geistliches Leben anbelangt, wie steht es denn damit, dann soll das eben auch von daher geschehen, dass uns einer fragt, der durchaus diesen Weg des Christseins auch gegangen ist. Und wir wollen uns aber auch nicht hier in aller Öffentlichkeit sozusagen kritisieren lassen, sondern das soll immer diesen Rahmen haben, ja, dass da einer ist, vielleicht mit dem wir vertraut sind, oder auch, dass wir uns selber einfach einmal diese Fragen stellen. Paulus schreibt an die Gemeinde in Ephesus und das ist im zweiten Kapitel nachzulesen. Und da schreibt er eben sehr schonungslos, wie sah das denn aus, als wir Gott noch nicht kannten? Und wie ist es dazu gekommen, dass wir sozusagen dieses bedauerliche Leben, das was da alles Kritik verdient hat, wie ist es dazu gekommen, dass wir das heute hinter uns, getrost hinter uns lassen können. Also Paulus schreibt an die Gemeinde in Ephesus: Wie sah euer Leben früher aus? Ihr seid Gott ungehorsam gewesen und habt gegen ihn rebelliert. Für ihn wart ihr tot. Die Sünden dieser Welt waren eure Sünden und ihr wart dem Satan verfallen. Sein böser Geist beherrscht auch heute noch das Leben aller Menschen, die Gott nicht gehorchen. Zu ihnen haben wir früher auch gehört, damals, als wir eigensüchtig unser Leben selbst bestimmen wollten. Wir haben den Leidenschaften und Verlockungen der Sünde nachgegeben und wie alle anderen Menschen waren wir dem Zorn Gottes ausgeliefert. Aber Gottes Barmherzigkeit ist groß. Wegen unserer Sünden waren wir in Gottes Augen tot. Doch er hat uns so sehr geliebt, dass er uns mit Christus neues Leben schenkte. Haben wir das verdient? Niemals. Das verdanken wir allein der Gnade Gottes. Durch den Glauben an Christus sind wir dem Tod entrissen und haben einen Platz in Gottes Reich. So will Gott in seiner Liebe zu uns, die in Christus Jesus sichtbar wurde, für alle Zeiten die Größe seiner Gnade zeigen. Denn nur durch seine unverdiente Güte seid ihr vom Tod errettet worden. Ihr habt sie erfahren, weil ihr an Jesus Christus glaubt. Aber selbst dieser Glaube ist ein Geschenk Gottes und nicht euer eigenes Werk. Durch eigene Leistung kann man bei Gott nichts erreichen. Deshalb kann sich niemand etwas auf seine guten Taten einbilden. Gott hat etwas aus uns gemacht. Wir sind sein Werk durch Jesus Christus neu geschaffen, um Gutes zu tun. Damit erfüllen wir nur, was Gott schon immer mit uns vorhatte. Ich bete, Herr Jesus, schenk, dass wir uns schonungslos deinem Wort gegenüber öffnen und dass du schonungslos in unser Leben hinein schauen und hineinreden darfst, damit es ein Leben wird, das dir gefällt. Amen. Ja, ich weiß nicht, wann wir das zuletzt gemacht haben, einmal uns schonungslos der Kritik ausgesetzt haben. Ich meine jetzt nicht für irgendwelche Dinge, die wir sonst so tun, sondern wirklich für unser geistliches Leben. Als Gemeinde ist das ja geschehen Anfang des Jahres. Also habe ich mir ein wenig erzählen lassen, ein bisschen darüber gelesen. Und zwar, ich rede von dem Gemeindeforum. Ende Januar, fast jetzt 7 Monate her auf den Tag. Da haben sich, ich glaube, so etwa 70, 80 Personen unserer Gemeinde hier zusammengefunden im Gemeindehaus drüben, um einmal schonungslos die Gemeindearbeit, das Gemeindeleben in den Blick zu nehmen. Und da wurde dann, ich glaube über 2 Tage oder 3 sogar, wurde all das ins Blick genommen, was denn so diese Gemeinde ausmacht. Und ich denke, es ging dabei auch ein Stück weit schonungslos zu, offen und ehrlich zu, weil man einfach schauen wollte, was läuft gut, was läuft nicht gut, um daran dann anzuknüpfen und zu sagen, okay, wir müssen etwas ändern oder wir müssen etwas verbessern oder das gilt es weiter voranzubringen. So ein Gemeindeforum, ich denke, das war ein wichtiger Punkt für dieses Gemeindeleben. Aber nun gilt es, einmal heute nicht nur im Blick auf die Gemeinde das zu tun, sondern, wenn ich das einmal so übertragen soll, also kein Gemeindeforum zu veranstalten, sondern mal so ein Ich-Forum zu veranstalten und sich selbst einmal zu fragen. Und zwar mit Blick auf das, was Paulus hier schreibt. Wie sieht es mit meinem eigenen geistlichen Leben aus? Paulus schreibt so in dem ersten Abschnitt, was das alte Leben ausgemacht hat. Und wenn man das mal so ein bisschen durchbuchstabiert, dann kann man daraus 5 Punkte herausgreifen. Und das möchte ich mal machen. 5 Punkte, und denen gilt es, sich dann zu stellen. Paulus beginnt ja damit, dass er sagt, wie sah euer Leben früher aus? 1. Punkt, ihr seid Gott ungehorsam gewesen. Ihr seid Gott ungehorsam gewesen. Nicht wahr? Das bringt uns zu der ersten schonungslosen Frage. Wo ist Ungehorsam in meinem Leben? Wo bin ich Gott ungehorsam? Natürlich setzt das schon voraus, dass ich in irgendeiner Form Gott höre, Gott zu mir redet. Wo redet Gott zu mir? Redet Gott noch zu mir? Wo bin ich ungehorsam? Wo sind Punkte in meinem Leben, von denen ich weiß, die stehen im Widerspruch zu Gott, zu dem, was er will und was er vorhat? Paulus fährt fort, ihr seid Gott ungehorsam gewesen und habt gegen ihn rebelliert. Nicht wahr? Das führt schon zur zweiten Frage und die hängt dann eng mit der ersten zusammen. Wo lehne ich Gottes Wort ab? Wieder einmal vorausgesetzt, dass wir uns wirklich tagtäglich mit der Bibel beschäftigen. Dass wir uns tagtäglich von Gott etwas sagen lassen. Und dann aber, wo lehne ich es ab? Wo gibt es vielleicht bestimmte Punkte, von denen ich sage, da kann ich nicht mitgehen? Das hat mir nicht zu sagen. Das mag für andere gelten, aber nicht für mich, nicht für meine Situation. Welche Rolle spielt Gottes Wort in meinem Leben? Ist das einfach nur anregend, interessant? Oder aber ist es wirklich Gottes Wort, das mir hineinreden darf in mein Leben, mich kritisieren darf, mich auf Punkte aufmerksam machen darf, die in meinem Leben an Gott vorbeilaufen? Und dann geht Paulus weiter. Die Sünden dieser Welt waren eure Sünden. Und ihr wart dem Satan verfallen. Sein böser Geist beherrscht auch heute noch das Leben aller Menschen, die Gott nicht gehorchen. Ich war bei dem Stichwort sein böser Geist. Fällt mir ein Wort ein, das wir gerne heute auch in unserer Zeit noch gebrauchen. Nämlich das Wort der Zeitgeist. Der ist wie alle Geister auch unsichtbar. Ja, den kann man nicht sehen. Und Paulus sagt hier, dieser Geist beherrscht auch heute noch das Leben aller Menschen, die Gott nicht gehorchen. Die Frage, die sich daraus für uns ergibt, wenn wir unser Leben einmal sozusagen dieser Kritik Gottes unterziehen wollen, wo habe ich mich dem Zeitgeist angepasst? Wo habe ich mich dem Zeitgeist angepasst? Nun muss man natürlich wissen, ja, wenn man diesen Zeitgeist nicht sehen kann, wie können wir überhaupt etwas von diesem Zeitgeist wissen und erkennen? Und auch da müssen wir wieder sagen, natürlich, das hängt zusammen mit dem, was Paulus zunächst sagt. Gottes Wort. Warum wird Sonntag für Sonntag die Bibel gepredigt? Wir könnten doch auch einfach, wir sind ja genügend Leute hier, wir könnten doch sagen, kommt einer nach dem anderen nach vorne, erzählt ein bisschen was, so aus eurem Leben mit Gott. Wir könnten singen vielleicht und wer morgens noch die Bibel liest oder an einem anderen Tageszeitpunkt, der könnte ja auch was anderes lesen. Es gibt auch viele andere gute Bücher. Warum ausgerechnet Gottes Wort? Und ich meine, es liegt daran, dass wir diesen Zeitgeist nur entlarven. Und wir werden ihn nur in dem Maße entlarven, wie wir mit Gottes Wort vertraut sind. Das ist ja das Schlimme, dieser Zeitgeist, mit dem wächst man auf. Ja, wir wachsen alle auf im 21. Jahrhundert in Deutschland. Und da sind viele Dinge plötzlich sozusagen, oder nicht plötzlich, sie sind irgendwie, gehören dazu zu unserem Leben. Und wir nehmen gar nicht mehr wahr, ob das denn Gottes Wort entspricht oder nicht, wenn wir es nicht permanent, beständig an Gottes Wort messen. Erst dann fällt uns vielleicht auf, dass wir sagen, hoppla, wir gehen hier alle zusammen einen Weg, der gar nicht mehr Gottes Wesen und Gottes Willen entspricht. Den Zeitgeist entlarven wir nur, indem wir die Bibel lesen und beherzigen. Eine andere Möglichkeit möchte ich hier noch kurz einfließen lassen. Und das sind unsere Missionare. Die Missionare haben ja den einen großen Vorteil. Die leben nicht in dem Zeitgeist, der Deutschland prägt. Die leben in einer anderen Kultur, um nicht zu sagen in einer anderen Welt. Die hat auch ihre Probleme, die wird auch ihren Zeitgeist haben. Aber es ist ein anderer. Und darum halte ich es für immer ganz spannend, aber auch für ganz wichtig, auch für unser geistliches Leben wichtig, wenn Leute sozusagen von außen, von einer anderen Welt hier nach Obertshausen kommen und uns sagen, was Sache ist. Das können die. Weil die eben nicht in diesem Zeitgeist verhaftet sind. Also es sind ganz wertvolle Menschen. Wir sollten also das wirklich so sehen, dass die Gemeinde unheimlich davon profitiert, dass Menschen hier aus dieser Gemeinde irgendwo in der weiten Welt aktiv sind. Und wir sollten sehr genau auf das hören, was sie uns zu sagen haben. Auch die Briefe, die sie schicken. Da hören wir Leute, die sind nicht in unserer Gesellschaft gefangen, die haben einen ganz anderen Horizont. Und dann geht es weiter. Dann spricht Paulus also nicht nur von diesem Zeitgeist, sondern er sagt, zu ihnen, zu den Menschen, die Gott nicht gehorchen, haben auch wir früher gehört, damals, als wir eigensüchtig unser Leben selbst bestimmen wollten. Ich war, das wäre die vierte Frage. In welchen Bereichen meines Lebens lebe ich ohne Gott? Ich glaube, ich habe das schon mal erzählt, obwohl ich erst so kurz da bin, aber wiederholt sich dann schon, dass ich, als ich in einem Jugendkreis war, da hat man uns immer so erzählt, wenn du zum Glauben kommst, das ist so, wie wenn du Hausbesitzer bist und du öffnest die Haustür und lässt Jesus ein. Und das war immer ein Bild, konnte ich gut nachvollziehen. Okay, Gott klopft bei mir an, redet oft zu mir, ich spüre das irgendwo, der will was von mir. Und dann ist es irgendwann dran zu sagen, Gott, okay, du sollst eine Rolle in meinem Leben spielen und vielleicht nicht nur eine Rolle, sondern du sollst der Regisseur sein in meinem Leben. Du sollst das Sagen haben. Und dann waren meine schlauen Jugendleiter, haben gesagt, ja gut, hast du das Bild noch im Kopf? Ja, habe ich noch im Kopf. Also mit der Haustür habe ich geöffnet und dann hatte das so eine Art Pferdefuß. Ja, dann hast du gedacht, endlich hast du es ja gepackt, hast die Haustür geöffnet, hast dich Jesus geöffnet, Jesus hat das Sagen in deinem Leben. Dann haben die gesagt, ja, aber so ein Haus hat ja nicht nur einen Raum, nicht nur ein Zimmer, sondern hat viele Räume. Ah. Und haben die gesagt, also er muss noch mehr Türen aufmachen. Und dann war das so, das war auch mir sehr schnell einleuchtend, ja, weil ich das auch von zu Hause her kannte. Es gab eigentlich immer auch bei uns zu Hause, ich weiß nicht, wie es hier ist, dass man also ein Wohnzimmer hat oder so, das ist sozusagen immer vorzeigbar, wenn Besucher kommen, ja. Dann kann man sagen, also an allen anderen Türen vorbei, gleich ins Wohnzimmer. Für mich sind da ganz sinnbildlich diese Kissen, ja. Ich weiß nicht, ob alle Sofakissen haben. Die werden aufgeschüttelt und dann nochmal, zack, diesen Schlag oben rein, ja. Und dann ist das perfekt, ja. Das ist so das Ausdruck dessen, also dieses Zimmer kannst du vorzeigen, ja. Und das hat meine Mutter immer gemacht, ich weiß nicht, machen vielleicht alle Mütter oder alle Hausfrauen. Und selbst ich erwische mich dabei, wenn ich also so ein bisschen versessenes Kissen sehe, dann aufschütteln, zack, ja. Das ist also der Raum, den kann man vorzeigen. Und dann, bitteschön, gibt es aber jetzt, das waren die Jugendleiter, haben da den Finger gehoben und gesagt, gut, aber es gibt eben auch andere Räume. Es gibt noch andere Räume und das sind Bereiche in deinem Leben und von denen, da will Gott auch hineinschauen, in diese Zimmer, ja. Und dann spürst du dann plötzlich und merkst, hoppla, es gibt in der Tat Bereiche in meinem Leben, das sind so Bereiche, also ich erzähle gern und viel von meinem Leben, auch von meinem christlichen Leben, von meinem Leben als Christ, aber da gibt es auch Bereiche, von denen würde ich nicht so gerne erzählen wollen oder von denen schweige ich lieber. Und lass das außen vor. Da, das sind solche Räume, von denen Paulus hier spricht, gibt es Bereiche in meinem Leben, in denen ich ohne Gott lebe. Zu denen nur ich den Schlüssel habe, die abgeschlossen sind, damit auch ja keiner sich da hinein verirrt. Und im Grunde genommen konkretisiert das Paulus hier noch. Er sagt dann, wir haben den Leidenschaften und Verlockungen der Sünde nachgegeben und wie alle anderen Menschen waren wir dem Zorn Gottes ausgeliefert. Ich war, das ist die letzte, die fünfte Frage wäre das, vor der uns Paulus hier stellt, mit welchen Versuchungen kämpfe ich? Mit welchen Versuchungen kämpfe ich? Es wäre ja wunderbar, ja, wenn man mit dem Christsein sozusagen schon gleichzeitig gegen alle Versuchungen gefeit wäre. Vielleicht ist es gerade umgekehrt sogar, dass da, wo Menschen ernsthaft Jesus nachfolgen wollen, wo sie ernst machen mit Gott, dass sie da ganz besonderen Versuchungen ausgesetzt sind. Es gibt so ein Büchlein von C.S. Lewis, Dienstanweisungen an einen Unterteufel. Ich weiß nicht, hat das jemand, kennt das jemand? Also das, wer es hat, der kann es ja mal weitergeben. Ich finde, das ist so ein Büchlein, das eignet sich gut, ist nicht so dick. Und das ist also sehr humorvoll gemacht, aber hat natürlich den Finger auf der richtigen Stelle. Da wird also auch von einem berichtet, oder ja, der also auf dem Weg ist zum Glauben. Und dann gibt es eben den Teufel und den Unterteufel. Und der Unterteufel hat sozusagen die Aufgabe, diesen Menschen davon abzubringen, wirklich den Weg mit Gott zu gehen. Und wird da sehr, oder nein, stellt sich nicht ganz so gut an. Und es hat nachher die Auswirkung, dass also der Mensch sich wirklich für Gott, für Jesus entscheidet. Aber dieser Unterteufel versucht ihn mit allen möglichen Finessen und Raffinessen davon abzubringen. Vielerlei Arten von Versuchungen. Ja, und so schildert uns das Paulus hier. Leidenschaften und Verlockungen. Und die können einen wieder abbringen. Ich lese nochmal diese 5 Fragen. Also wo ist Ungehorsam, wäre die erste gewesen. Wo lehne ich Gottes Wort ab, die zweite. Wo habe ich mich dem Zeitgeist angepasst? In welchen Bereichen meines Lebens lebe ich ohne Gott? Und dann die letzte 5. Frage, mit welchen Versuchungen kämpfe ich? Ich habe mal so eine Geschichte gehört. Also wir kennen das alle, Jesus beruft die Jünger. Und also hat sich taufen lassen von Johannes im Jordan. Und dann macht er sich auf den Weg und sucht sich Nachfolger. Und dann heißt es immer, wenn er dann einen Jünger gefunden hat, dann heißt es von dem Jünger, und er folgte ihm nach und verließ alles und folgte ihm nach. Verließ alles und folgte ihm nach. Und ich habe diese Geschichte einmal halt anders gehört, dann hört man sie auch wieder ganz neu und das ist gut so. Nämlich, dass Jesus also auch Jünger gesucht hat, Nachfolger gesucht hat und dann hat er Männer und Frauen angesprochen, aber die haben eben nicht alles verlassen, sondern die haben ihr Bündel gepackt von dem, was sie sagten, das muss auch noch mit oder das kann ich nicht lassen, das wäre zu viel verlangt. Und dann haben sie sozusagen diesen Rucksack so aufgesetzt, wo all das noch drin war, von dem sie sagten, ich weiß, aber das brauche ich, das nehme ich noch mit. Und dann ist das so, dass Jesus also vorausgeht und die folgen ihm hinterher. Und natürlich, so ein Rucksack ist schwer, dass man da alles reinpackt und das zieht. Und man merkt, man kann nicht ganz Schritt halten. Also vielleicht ging das noch die ersten Kilometer, ging das vielleicht noch, aber dann auf einmal merkt man, muss Jesus ein bisschen Abstand geben, muss ihn ziehen lassen. Aber man hat sich damit getröstet, dass man ja noch in Rufweite war. Das langt ja, oder? Und dann noch ein paar Kilometer weiter, also das Ding wird immer schwerer, zieht mächtig am Rücken, aber das sind ja alles die Dinge, die man auch nicht loslassen möchte. Und Jesus zieht weiter seine Bahnen und man muss ihn immer weiter davonziehen lassen, aber man tröstet sich damit, man hat ja noch Blickkontakt. Ich sehe ihn noch, da von Weitem. Und das endet damit, dass also Kilometer um Kilometer gelaufen wird und am Ende des Tages, da ist plötzlich Jesus am Horizont entschwunden. Man selbst stöhnt unter der Last. Und jetzt ist es auch noch dunkel geworden und von Jesus ist nichts mehr zu sehen. Und ich denke, das Entscheidende an dieser Geschichte ist, dass es sozusagen darum geht, es ist so ein schleichender Prozess. Ja, und in dem Maße, wo wir Sünde in unserem Leben haben, das haben wir alle. Das haben wir alle. Ob du nun am Anfang stehst, noch im Glauben oder schon eine weite Strecke gelaufen bist, die ist immer da. Aber das Gefährliche ist, dass sie so etwas Schleichendes werden kann, wenn man sie lange, lange, lange mit sich herumträgt. Und dann bringt sie einen langsam, aber sicher von Jesus weg. Der Abstand wird immer und immer größer. Man merkt das gar nicht so richtig. Ja, das ist das Merkwürdige. Ja, das ist immer Meter um Meter Hörweite, Sichtweite, Horizont, plötzlich den Augen entschwunden, oder nicht plötzlich, dann eben den Augen entschwunden. Ein schleichender Prozess. Sünde hat immer so etwas Schleichendes. Das macht es so schwierig, mit ihr umzugehen. Es geht darum, diese Last abzuwerfen. Das, was wir meinen, was wir brauchen und was, von dem wir vielleicht schon längst wissen, das gehört nicht hinein in mein Leben mit Gott, das abzuwerfen. Und Paulus verwendet dann viel, viel mehr Verse daran, das zu beschreiben, wie wunderbar das ist. Aber Gottes Barmherzigkeit ist groß. Das ist der große Wendepunkt. Ganz kurz noch eine Geschichte, ist klar. Lukas 15, die Geschichte von diesen beiden Söhnen. Und der eine hat sich von Gott, von seinem Vater abgewandt, sozusagen im Bild von Gott abgewandt. Und dann hatte sich festgehalten an diesen einen Satz, aber Gottes Barmherzigkeit ist groß. Und dann weiß er, ich kann umkehren. Mit allem, was ich auf mich geschultert habe, ich kann umkehren und kann das beim Vater loswerden. Und der schickt mich nicht fort. Das weiß er. Der wird mich nicht fortschicken. Er hat wohl im Sinn, er denkt, er müsse dann dafür viel tun und arbeiten. Aber selbst das ist nicht der Fall. Wir denken immer, wir müssten dann was wieder gut machen. Das ist nicht der Gott, den Jesus kennt und den Jesus uns nahelegen möchte. Bei Gott müssen wir und können wir nichts gut machen. Davon schreibt auch Paulus hier. Es gilt einfach, das wirklich abzuladen. Ich weiß, für mich waren die schonungslosesten Zeiten in meinem Leben waren die Zeiten, wo ich während meines Studiums, ich habe das auch im letzten Gemeindebrief geschrieben, habe ich den Namen erwähnt, bei einem alten Mann immer war. Das war in Marburg gewesen. Wir haben da in einer Wohngemeinschaft, Studentenwohngemeinschaft zusammen gelebt. Wir hatten da unser geistliches Leben durchaus. Aber dann hat sich dieser ältere Herr, war schon Ende 70, Wilhelm Feller, hat sich angeboten, kam eines Tages zu uns und sagte, ihr jungen Theologiestudenten, wenn ihr Lasten habt in eurem Leben, dann kommt doch einfach zu mir. Und der wohnte dann so ein paar Kilometer weiter. Und dieser alte Mann, Ende 70, war sehr schonungslos. Sehr schonungslos. Also ich denke, wenn wir haben da zu fünft gewohnt, wenn wir uns in die Augen geguckt haben, dann haben wir gesagt, ja, ist alles in Ordnung. Alles Paletti. Und wenn wir dann aber zu diesem alten Herrn gegangen sind, da war klar, hier wird Klartext geredet, eine deutliche Sprache, sehr schonungslos. Und das ging irgendwie. Also ich habe am Anfang erzählt von diesen Reportern, die Schwimmer interviewen. Also dieser Mann, der hatte eben diesen Vorteil, er war uns bei weitem vieles voraus in seinem geistlichen Leben. Und es geschah in dieser Zweierbeziehung, also das drang auch nicht nach außen. Man musste keine Angst haben, dass dieser ältere Herr das in irgendeiner Form weiter erzählen würde. Und das ging sehr schonungslos zu und man könnte fast sagen, er hat diese fünf Fragen auch immer im Hinterkopf gehabt. Wo ist Ungehorsam? Welche Versuchung? Und so weiter. Da gab es immer was. Da gab es immer was. Plaudere ich jetzt auch nicht aus. Aber das Schöne war, je schonungsloser diese Zeiten waren, desto beflügelter bin ich immer den Weg wieder zurückgegangen. Das waren wunderbare Zeiten. Das ist merkwürdig. Ich kann mich gar nicht mehr so erinnern daran, was ich da alles gebeichtet habe und was da alles zur Sprache gekommen ist und wo er überall seinen Finger erhoben hat und gesagt hat, Mensch, Junge, damit warst du erst vor 2 Wochen da und vor 4 Wochen warst du auch damit da und überhaupt. Daran kann ich mich gar nicht mehr so erinnern. Aber ich kann mich sehr gut daran erinnern, was für ein wunderbares Gefühl das war, wenn man da rausgegangen ist und alles war abgeladen. Da war man wieder ganz, ganz nah dran an Jesus. Und da war man richtig beflügelt und wusste, jetzt ist das alles weg. Jetzt kann ich wieder ganz frohgemut nach vorne blicken. Also wir brauchen solche schonungslosen Zeiten. Und es wäre ganz prima, wenn wir auch solche Menschen unter uns hätten oder irgendwo haben, denen wir uns so schonungslos öffnen können und die uns den Weg wieder frei machen für Jesus. Amen.